Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel, Mitglied der Chefredaktion dort und gleichzeitig Leiterin des Meinungsressorts. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Tun Ihnen die Beine weh?
Nee, es geht eigentlich.
Gestern 130 Kilometer durch Brandenburg geradelt, hat mir Facebook verraten.
Ja, ja? Genau.
Okay.
Müsste man damit angeben.
Ja, kann man auch. Ja, Brandenburg geht schon, also mit dem Fahrrad zumindest. Urlaub am Strand in anderen europäischen Ländern zumal, das geht noch nicht, soll aber trotz Corona bald wieder gehen. Darüber spricht der deutsche Außenminister gerade mit einigen seiner Kollegen in der Europäischen Union und wir tun das auch gleich. Großes Tagesthema, der Urlaub. Heute berät Außenminister Heiko Maas mit den Außenministern der 10 wichtigsten europäischen Urlaubsländern, wie ein Sommerurlaub 2020 vielleicht doch noch möglich werden kann, trotz der Corona-Gefahren. Ich breche das mal kurz runter, bevor die ganz großen Fragen kommen. Frau Sauerbrei, wie dringend brauchen Sie Urlaub?
Also ich freue mich schon sehr drauf jetzt, ja, weil meine Urlaubsregion hat schon angekündigt, die Grenzen zu öffnen. Wir wollten nach Südtirol und die Italiener haben ja schon gesagt, sie öffnen die Grenzen jetzt schon ab Anfang Juni und auch die Österreicher werden uns wohl durchfahren lassen. Von daher, da freue ich mich drauf.
Das ist ja so ein bisschen ein italienischer Flickenteppich, ne? Also Südtirol hat schon mal angefangen, aber gut, hatte auch deutlich weniger Zahlen wohl. Ich glaube, die konnten das begründen. Sie sagten gerade, Sie freuen sich drauf. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe den Eindruck, häufig bei Urlaub ist ein ganz großer Teil der Freude, vor allem die Vorfreude, also diese Perspektive, dass es einen geben kann. Und wahrscheinlich ist das auch genau das große Problem jetzt in den letzten Wochen gewesen, dass vielen Leuten klar war, diese Perspektive gibt es möglicherweise gar nicht.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, viel von der Psychologie dieser Krise ist ja, dass die Zeit so unstrukturiert geworden ist dadurch. Also diese ganzen größeren Ereignisse, zum Beispiel eine große Familienfeier oder der Urlaub oder das Konzert, was man sich vorgenommen hat für den Herbst, wo man sich wirklich drauf freut, die sind ja alle weggefallen durch die Krise und dadurch wurde das, habe ich so empfunden, so eine Art wabernder Zeitteppich, durch den man irgendwie durchgewartet ist. Und ich glaube, für viele, auch für die Akzeptanz der weiteren Maßnahmen, auch der Politik in der Corona-Krise, ist es schon wichtig, dass jetzt mit den Urlauben wieder sowas wie Normalität, normale Zeitstruktur auch entsteht.
Aber weil Sie das gerade sagen, Akzeptanz, das klingt aber natürlich auch so ein bisschen und wahrscheinlich ist es das auch nach so einer Abwägung, dass man eigentlich sagt, also in der Anfangsphase der Pandemie hätte man wahrscheinlich noch gesagt, oh, zu gefährlich. Jetzt weiß man, die sozialen Folgen sind möglicherweise explosiver. Also gehen wir das Gesundheitsrisiko wieder mehr ein?
Na, ich glaube, man muss das Gesundheitsrisiko gar nicht runterreden. Also im Prinzip stimmt natürlich die Abwägung, dass wenn ich jetzt von einer Region fahre, in der ich eine neue Fallzahl X habe, in einer Region, wo es sehr ähnlich ist, dass sich im Prinzip nicht viel tut. Also ich glaube, in Italien sind die täglichen neuen Fälle immer noch fast doppelt so hoch wie in Deutschland, aber natürlich regional sehr unterschiedlich. Von daher in Regionen, wo es nicht so ist, da Leute einreisen zu lassen, da spricht im Prinzip zunächst mal nichts dagegen. Allerdings wird es ja schon so sein, dass man sich dahin bewegen muss, dass man da vielleicht öffentliche Verkehrsmittel für nutzt, dass die Züge wieder voller werden. Oder wenn jetzt zum Beispiel sogar, wie ja viele hoffen, der Mallorca-Urlaub wieder drin ist, dass man ja kaum um den Flieger drum herum kommt. Und in Fliegern ist es sehr, sehr eng, wie wir alle wissen. Von daher, ich glaube, auf dem Weg zum Urlaubsort hin und vielleicht auch bei einigen Aktivitäten vor Ort wird das Infektionsrisiko schon größer sein, als wenn man sich jetzt nur normal in seinem Alltag bewegt.
Darüber wird jetzt gerade auch verhandelt, ne? Welche Kriterien man finden kann, damit es eben möglichst gering ist. Und da ist natürlich Abstand das ganz große Thema. In Hotels soll eben nicht, das wissen wir jetzt auch mit Blick auf Deutschland, eben nicht jedes Zimmer ausgebucht werden. Der Frühstücksraum soll eben nicht so voll sein und so weiter und so fort. Bedeutet aber natürlich unterm Strich weniger Kapazitäten, weniger Leute können reisen. Und nochmal unterm Strich, es wird teurer.
Es wird vielleicht ein bisschen teurer werden, wobei ja viele von den Buchungen auch einfach schon getätigt sind. Also,
aber was macht man dann so? Das habe ich mich auch gefragt. Was macht man mit einem ausgebuchten Mallorca-Hotel im Sommer? Werden dann Streichhölzer gezogen, wer nicht reisen kann?
Ja, also wie die Reisewirtschaft damit umgehen will, also mit Buchungen, die im Prinzip diese jedes zweite Zimmer Freiregel dann übersteigen würden, das weiß ich schlicht nicht. Also da müssen Sie sich was überlegen. Der Druck in der Tourismusbranche ist natürlich enorm groß. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel für Österreich anschaut, fast 14 Milliarden Umsatz im vergangenen Jahr mit Buchungen, da kann man schon verstehen, dass es daher auch so einen regelrechten politischen Wettlauf um die Touristen gegeben hat. Also die Italiener waren ja praktisch gezwungen, ihre Grenzen für Touristen wieder zu öffnen in einigen Urlaubsregionen, weil die Österreicher vorgeprescht sind. Und vor dem Sebastian Kurz hatte schon der bayerische Ministerpräsident ausgerufen, da kommt doch alle nach Bayern. Also da war jetzt so ein Wettlauf, da geht es natürlich um wahnsinnige Beträge. Und ich glaube, selbst wenn die jetzt nur die Hälfte von dem einnehmen, was sie an Umsätzen normalerweise erwartet hätten, wäre das natürlich schon für die Branche eine große Hilfe.
Hm. Es gibt seit dem Wochenende in Griechenland Öffnungen jetzt wieder der Strände, erstmal für die einheimische Bevölkerung. Da habe ich gelernt, dass die Regel ist, man muss im Prinzip umgerechnet 25 Quadratmeter am Strand pro Person anbieten. Das sind natürlich,
ist doch großartig.
Ja, das sind paradiesische Zustände, aber das ist natürlich, wenn man es ernst nimmt und ernst durchsetzt, ist es das Ende des Massentourismus. Für diesen Sommer zumindest.
Ja, also diese vollgepackten Strände, die Bilder sieht man ja, hat man ja direkt vor Augen, wenn man an Urlaube am Mittelmeer denkt. Die wird es so nicht geben können. Und ich bin wirklich, mir fehlt da ehrlich gesagt die Kreativität, mir zu überlegen, wie man das so beschränken kann, das ist auch tatsächlich erschwinglich.
Also entweder es wird einfach dann nicht beschränkt oder die Deutschen haben den Vorteil, weil die ganz früh ihr Handtuch hinlegen. Wir werden sehen. Aber letztendlich wirft das natürlich wie in so vielen Bereichen mal wieder Licht auf die Absurditäten unseres Lebens bisher. Also auch beim Tourismus, wir sprachen kurz über Brandenburg, ihre Radtour dort gestern.
Da haben wir niemanden gesehen.
Da haben sie niemanden gesehen, genau. Und es ist ja aber doch absurderweise so, muss man ehrlicherweise sagen, dass Stand jetzt eine Woche Vollpension Mallorca für eine Familie meistens billiger ist als eine Woche Bauernhof in der Uckermark oder meinetwegen auch im Allgäu.
Ja, genau. Und auch die Flugkosten zum Beispiel, die ja zuletzt so gering waren, dass man damit ja fast nicht mit dem ICE von Berlin nach München fahren kann. Auch das wird sich vielleicht jetzt ein Stück weit neu justieren. Ja.
Es ist ordentlich was los, gerade in der AfD, nachdem der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland mit knapper Mehrheit die Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz aufgehoben hat. Gibt es jetzt prominenten Gegenwind gegen diese Entscheidung? Bevor wir darüber sprechen, ein kleiner Überblick von Sabine Müller.
Spaltung würde ich nicht sagen, aber natürlich gibt es eine Zerreißprobe, das ist völlig klar. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, dass man jemanden ausschließt auf einer völlig unsicheren juristischen Grundlage, dann gibt es natürlich andere Kräfte, die heftig dagegen rebellieren und das findet zurzeit statt. Und deswegen habe ich diesen Kurs auch politisch für falsch gehalten. Aber nochmal, mir geht es erstmal um das Juristische. Es ist juristisch nicht haltbar, was da gemacht worden ist.
Okay, das war erkennbar nicht Sabine Müller, sondern Alexander Gauland. Aber Sabine Müller, die Korrespondentin der Hauptstadtstudie, fasst noch mal ein paar weitere Stimmen zusammen.
Bundestagsfraktionschef Gauland und Parteichef Chrupalla kritisieren die Entscheidung des Bundesvorstands scharf, die Mitgliedschaft des Brandenburger Landes- und Fraktionschefs für nichtig zu erklären.
Es ist juristisch nicht haltbar, was da gemacht worden ist.
Ich halte diesen Beschluss für nicht wirksam.
Parteivize Beatrix von Storch verteidigt die Entscheidung dagegen.
Wer Mitglied in einer militanten Neonazi-Organisation gewesen ist wie der HDJ, kann kein Mitglied der AfD sein. Das ist nichts Neues. Es wurde auch in der Vergangenheit genau so entschieden.
Trotz des Streits wollen Chrupalla und Gauland nichts von einer Spaltung der AfD wissen.
Es gibt keine Spaltung, es gibt auch keine Spaltung zwischen Ost und West.
Spaltung würde ich nicht sagen, aber natürlich gibt es eine Zerreißprobe, das ist völlig klar.
Gauland sagte im ZDF, manche Kräfte rebellierten heftig gegen die Entscheidung. Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will Kalbitz weiter an ihrer Spitze sehen, macht der stellvertretende Landeschef von Lützow klar.
Jetzt erst recht.
Tja, jetzt erst recht. Im Moment verhandelt die Landtagsfraktion in Brandenburg darüber. Anna Sauerbrei, Leiterin des Meinungsressorts beim Tagesspiegel. Frau Sauerbrei, geht dieser Schuss der, ich sage jetzt mal, gemäßigten AfD gegen Kalbitz möglicherweise nach hinten los?
Also ich bin kein AfD-Beobachter, aber möglich ist es durchaus, glaube ich. Also in der Vergangenheit sind ja auch schon mehrere andere AfD-Vorsitzende daran gescheitert, diese Verwurzelung in der rechtsextremen Szene irgendwie aus der Partei rauszuhalten. Das war schon bei Bernd Lucke so. Frauke Petri hat sich dann auch versucht, irgendwie das moderate Lager zu stärken, vergeblich, und ist abgesägt worden. Und jetzt ist Jörg Meuthen der Nächste, der eine große Gefahr für die Partei darin sieht, dass der Verfassungsschutz ja den Flügel, dem Kalbitz angehörte, ebenso wie Höcke, für rechtsextrem erklärt hat und auch beobachten will. Und man sieht, es reicht bis in die höchste Spitze. Also die Fraktionsspitze im Bundestag hat sich dagegen ausgesprochen. Meuthen war dafür und konnte eine knappe Mehrheit gewinnen. Ich glaube, das Rennen ist noch offen, nach allem, was ich jetzt aus der entsprechenden Distanz sagen kann.
Zumindest in diesen Gremien, wenn ich jetzt mal auch als nicht AfD-enger Beobachter, aber doch so als politischer Beobachter auf diese Partei insgesamt schaue, zumal in Ostdeutschland, habe ich den Eindruck, dass jemand wie Kalbitz eigentlich viel mehr die AfD verkörpert und vertritt als ein Jörg Meuthen, der Bundeschef.
Naja, ich meine, so wie jede Partei ist die AfD, glaube ich, auch unterschiedlich aufgestellt und passt sich den verschiedenen Klientelen an, die es bedienen muss. Und wie stark sich jetzt auch die Landtagsfraktion hinter Kalbitz stellt und ihn zumindest irgendwie in der Fraktion halten will, wenn vielleicht auch nicht als Vorsitzendes, zeigt ja auch, wie groß die Bedeutung ist, die sie dieser Figur zuschreiben. Und er ist natürlich für das vergleichsweise gute AfD-Landtagswahlergebnis im vergangenen Jahr die zentrale Figur gewesen. Bis dahin, es ist da nach seiner Wahl zwar noch einiges zusätzlich rausgekommen über seine Verwurzelung in der rechtsextremen Szene, aber schon zum Zeitpunkt seiner Wahl war ja auch schon klar über Äußerungen, zum Beispiel auf dem Kyffhäuser-Treffen, dass er doch sehr hart in diese Richtung marschiert. Das wussten die Wähler, das konnten sie zumindest wissen, und sie haben ihn trotzdem eben als Spitzenkandidat mit seiner Partei sehr stark in den Brandenburger Landtag gewählt, und dementsprechend wollen die den jetzt auch unbedingt behalten, und die Zustimmung kommt ja jetzt auch vor allen Dingen aus anderen ostdeutschen Landesverbänden. Also der sächsische Landeschef hat sich jetzt offen für Kalbitz auch ausgesprochen und den Rauswurf verurteilt.
Ganz laut natürlich auch Björn Höcke, der Landeschef in Thüringen und einer der, oder wahrscheinlich der zentrale Vertreter eben auch dieses rechten Flügels, den es ja jetzt nicht mehr geben soll angeblich. Aber würden Sie denn sagen, dass es für die AfD gut ist, dass so jemand, also so wie es eben der Bundesvorstand mit knapper Mehrheit entschieden hat, dass so jemand wie Kalbitz nicht in der AfD Mitglied ist? Ist das für die AfD jetzt erstmal als Partei unter dem Erfolgsmodell, wie man sozusagen Wahlen gewinnt, ist das ein richtiger Schritt?
Na, ich glaube, aus diesem Dilemma wird die AfD nie rauskommen, dass sie im Prinzip ja, um die kritische Masse zu behalten, beide Seiten irgendwie immer bedienen muss. Und auf diesem Grat tanzt sie eigentlich seit ihrer Gründung herum und mal wabert es in die eine und mal in die andere Richtung. Und ich glaube, je nachdem, wie sie sich entscheidet, ob sich sozusagen die Kalbitz-Kräfte, die ehemaligen Flügelkräfte durchsetzen oder ob sich eben die Meuthen-Kräfte versuchen, die sozusagen der Partei weiter in den Anschein geben wollen, es sei eine bürgerliche Partei, wird sie immer irgendwo Wähler verlieren. Also sie werden.
Insofern stellt sich ja die Frage, muss sie diese Entscheidung überhaupt treffen? Das war ja im Prinzip jahrelang jetzt die Strategie von Alexander Gauland zu sagen, lasst uns diese Entscheidung nicht treffen, die wird uns nur kaputt machen letztendlich. Oder kommt die AfD jetzt wirklich unweigerlich an diesen politischen Punkt, den auch andere Parteien Neugründungen, ich denke zum Beispiel an die Grünen, die irgendwann in den 80er Jahren ausgemacht haben, wollen wir eigentlich Teil des politischen Systems sein oder wirklich absolute Opposition, diese Entscheidung ja auch irgendwann getroffen haben, und dann war eine wie Jutta Ditfurth nicht mehr dabei. Ist die AfD an dem Punkt, dass sie diese Entscheidung treffen muss, oder kann sie länger den gärenden Haufen, wie Gauland ja gesagt hat, noch ein bisschen aushalten?
Also ich glaube schon, dass sie den gärenden Haufen aushalten kann, und dass jetzt der Impuls dazu, Kalbitz auszuschließen, kam ja auch nicht von innen, sondern der kam von außen. Der Verfassungsschutz hat gesagt, der Flügel ist rechtsextrem, der Flügel hat sich aufgelöst, und über Kalbitz sind einfach so viele Sachen wie jetzt auch seine Mitgliedschaft in der heimattreuen deutschen Jugend herausgekommen, die ja auch mit den eigenen Regeln der AfD in Konflikt stehen. Also diese Organisation steht auf der Unvereinbarkeitsliste. Das heißt, die Partei war quasi zum Handeln gezwungen, und Meuthen war auch zum Handeln gezwungen im Fall Kalbitz. Und ich glaube, die werden jetzt versuchen, den Fall Kalbitz irgendwie auszusitzen, die Partei einigermaßen beieinander zu halten, und dann wird es genau mit diesem Doppelkurs, wir sind einerseits bürgerlich und paktieren andererseits mit den Rechtsextremen, vor allen Dingen in den ostdeutschen Landesverbänden, weitergehen. Das wäre meine Vermutung.
Wobei ich auch ein Gedanke vielleicht dazu noch auch bei einem Kalbitz sagen würde, messt ihn vielleicht wirklich nicht so sehr an der Vergangenheit, sondern an dem, was er heute verkörpert. Also ich würde auch in einer Demokratie immer allen, die vielleicht in ihren Jugendtagen irgendwelchen Verirrungen nachgegangen sind, das Recht zusprechen, dass sie heute politisch anders stehen. Also konkret gesprochen in dem Fall vom Neonazi immerhin zum Rechtskonservativen. Aber das ist ja auch das Interessante in der AfD, dass auch Meuthen und andere genau diese Auseinandersetzung um den heutigen Kurs scheuen und sich im Prinzip zurückziehen auf Formalia aus der Vergangenheit.
Naja, das weiß ich nicht. Also Also zum einen, das ist, glaube ich, in Kalbitz Biografie, das haben die Kollegen vom Investigativteam von Zeit Online zum Beispiel nachrecherchiert, das zieht sich ja wirklich über Jahrzehnte hinweg. Und das natürlich kann es sein, dass er jetzt, könnte es theoretisch sein, dass er seine Meinung seine Haltung grundlegend geändert hat. Aber ich habe jetzt auch nochmal ein Zitat rausgesucht vom Kyffhäuser-Treffen 2018, wo er gesagt hat, die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch Helm auf. Also viel systemumstürzlerischer und ablehnender gegen die Demokratie, die wir haben, kann man ja eigentlich nicht sprechen. Von daher gibt es eigentlich bei Herrn Kalbitz aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen dafür, dass er diese Haltung, die sich durch seine Biografie zieht, abgelegt hätte.
Das letzte große Feld, in dem Lockerungen anstehen, aber ja eben auch besonders schwer sind, Großveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, das liegt in der Natur der Sache, dass man da viele Menschen auf einem meistens engen Raum versammelt. Anna Sauerbrei, was war Ihr letztes Vor-Corona-Kulturereignis?
Also ich erinnere mich an ein Konzert mit mehreren hundert Menschen, sehr eng und dicht gedrängt in der Kulturbrauerei hier in Berlin, Anna Ternheim.
Mhm, gerne bei uns gespielt im Programm, ja.
Und ich glaube, ganz kurz bevor Merkel dann ja am 18. März diese sehr eindringliche Ansprache hin, waren wir noch in einem Kino und haben uns Emma angeschaut. Und da weiß ich, dass wir schon diskutiert haben, ob das jetzt noch geht oder nicht, und haben dann aber einen Sitzplatz gefunden, der einigermaßen einsam in einer hinteren Reihe lag.
Ja, ich meine, gerade im Kino ist es natürlich auch durchaus möglich, da einfach mal Plätze freizulassen. Und ich glaube, das verändert jetzt auch nicht so sehr was am Filmgenuss. Ob man den Film mit 10 Leuten sieht oder mit 200, ist erstmal okay, glaube ich. Es gibt einen Plan der 16 deutschen Kulturministerinnen und Kulturminister. Die haben sich schon mal auf Eckpunkte verständigt. Noch nicht ganz offiziell, aber unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals hat dann schon mal ein paar Eckpunkte nennen können.
Die Besuchersäle sollen je nach Größe, da sollen nur so viele Tickets verkauft werden können, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern überall eingehalten werden soll. Und zwar nicht nur in den Besuchersälen, also durch freigelassene Sitzplätze zum Beispiel, sondern auch im Einlass bei der Lenkung der Besucherströme. Das soll möglichst zeitversetzt erfolgen über elektronische Ticketsysteme, also eine maximale Organisation des Social Distancing, wenn man so will. Masken werden getragen werden müssen von Besuchern, vom Personal, falls das notwendig ist. Es geht auch um Belüftung der Säle, um eine Geschichte, zum Beispiel Speicherung der Kontaktdaten und der Sitzplatznummern der Besucher, damit im Fall eines Ausbruchs dann auch nachverfolgt werden kann, wo haben die Leute gesessen.
Also so in etwa könnte das aussehen, das Wiederbeleben der Kulturwelt, der Veranstaltungen. Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten werden auf dieser Grundlage darüber beraten. Besser als nichts oder besser lassen?
Ich bin da selber sehr gespalten, muss ich sagen, weil ich denke, auf irgendwelche Bereiche des öffentlichen Lebens werden wir weiterhin verzichten müssen, um eben die Infektionsrate insgesamt gering zu halten. Und natürlich ist da die Kultur das auserwählte Feld. Vieles davon ist ohnehin öffentlich subventioniert. Natürlich hängen da auch viele Existenzen dran, aber es hat natürlich eine andere Wirtschaft, ist ein anderer wirtschaftlicher Faktor als jetzt der gesamte deutsche Einzelhandel oder das gesamte deutsche.
Da würden Ihnen jetzt wahrscheinlich gerade hier im Umfeld von Deutschland, von Kultur, viele aufs Dach steigen und zusammenrechnen, was das alles für eine Bedeutung hat. Ich glaube, das ist natürlich wirklich ein Punkt, der wirtschaftliche Faktor. Und wir wissen also, dieser Begriff Solo-Selbstständige, ich glaube, der wurde zu Anfang dieser Corona-Krise erfunden, vor allem für Künstlerinnen und Künstler und Menschen in diesem Bereich, weil man da weiß, da ist eine ganz dünne finanzielle Decke, wenn überhaupt eine da ist. Also das ist ganz häufig von der Hand in den Mund. Gut, also dass man da was tut. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Stimmungsfrage. Ne?
Es ist eine Stimmungsfrage und ich glaube, es ist natürlich, kann ich verstehen, dass bei vielen Leuten jetzt auch so ein Gerechtigkeitsempfinden aufwacht. Also wenn die Bundesliga jetzt wieder spielen darf, die natürlich wahrscheinlich die bessere Lobby hat als die deutschen Off-Kinos, und da jetzt diese schwitzigen Sportler wieder zusammenkommen in den Kabinen und dann zu Hause oder in den Kneipen auch wieder die Leute zusammen das gucken und man sozusagen auch dazu einlädt, wieder solche kollektiven Ereignisse im Fußball zu haben. Warum sollen Kulturliebhaber weiterhin verzichten müssen? Mhm. Also diese Gerechtigkeitsfrage sehe ich schon.
Die Gerechtigkeit und mit Stimmung meinte ich aber auch zum Beispiel, also wir haben über das Kino gesprochen, da ist es, glaube ich, verzichtbar, wenn, oder vielleicht sogar angenehmer, wenn es nicht komplett proppenvoll ist. Bei so einem Rock-Pop-Konzert, bei einem Festival, da gehört ja auch irgendwie Bier, Schweiß und Tränen dazu, damit es die richtige Stimmung ist. Ne? Also da wird sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen, die sich ja letztendlich auch bei der Bundesliga mit den Geisterspielen gestellt hat, ist das die gleiche Stimmung? Das ist, man merkt ja heute viele Kommentare, die genau in diese Richtung gehen, die sagen, irgendwie ist es das nicht.
Ja, irgendwie ist es das nicht. Und dann ist halt die Frage, möchte man dafür jetzt trotzdem das Risiko eingehen? Ja. Ich glaube, andererseits ist es ja auch schön, dass man sieht, wie großen Wert eigentlich diese ganzen Live-Events haben. Also eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel mal gemacht habe während der Krise, weil das ich mir eins von den Twitter-Konzerten von Igor Levit angehört habe.
Der Pianist, der seit Beginn der Corona-Zeit, macht das noch jeden Tag?
Ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe mich da, aber es war, er hat, glaube ich, mindestens 50 jeden Tag hintereinander um 18 Uhr immer gespielt. Aber da fand ich auch, dass man gemerkt hat, es ist eben nicht dasselbe aus der Konserve. Und die Tonqualität ist einfach zu schlecht. Man möchte ihn dann doch tatsächlich live sehen im Saal oder hört es sich dann wirklich einfach auf Spotify an.
Es wird so oder so im Jahr 2020 schwierig werden. So viel steht fest, aber vielleicht sind bestimmte Dinge möglich. Auch das Gegenstand der politischen Verhandlungen gerade.
Ich bin so oft gescheitert. Also ich saß in Berlin mit Wetten, dass, da war ich Mitte 40, da war der Pastewka-Gast, da war dann die Schlagzeile, so alt ist Gottschalk. Also da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mich erschießen oder was auch immer. Also mir ist so oft das Ende angekündigt worden, mein eigenes, und das Ende des Fernsehens im Allgemeinen, dass ich inzwischen an meine Unsterblichkeit glaube.
Tja, so weit ist es noch nicht, aber immerhin 70 Jahre Thomas Gottschalk, das gibt es heute zu feiern. Das machen wir mit Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel. Jahrgang, darf ich verraten, oder?
Ja, klar.
Jahrgang 1979. Also
so alt ist Sauerbrei.
So jung, würde ich sagen. Sage ich als jemand Jahrgang 78. Also Sie kennen das noch, Samstagabend Lagerfeuer mit Thomas Gottschalk, Wetten, dass?
Ja, also meine Eltern haben sich mit Wetten, dass sehr schwer getan, aber trotzdem haben wir es gelegentlich geguckt und auch gelegentlich mit der Oma. Die war nämlich Fan, Oma und Opa mochten das.
Mhm. Und Sie, haben Sie so emotionale Verbindungen jetzt auch mit so einer Person, Thomas Gottschalk? Also dass Sie sagen, man hat ja dann so Bilder irgendwie, sei es die Kindheit oder sei es irgendwie das gute alte Fernsehen.
Ja, es ist einer, der immer da war und der heute immer noch da ist. Und dadurch, dass er sich auf diese seltsame Art und Weise so konserviert hat, auch in seinem ganzen Äußeren, also auch mit dieser Chevelüre und so, steht er schon so ein bisschen für Kontinuität und eben auch für Kindheitserinnerungen, für eine bestimmte Epoche deutscher Fernsehkultur. Ich würde mal tippen, dass mein Sohn, der irgendwie lineares Fernsehen genauso wenig versteht wie lineares Radio, und immer sagt, kannst du mal vorspulen, dass auch bei diesen endlosen Wetten-Dass-Sendungen sagen würde, die sich ja dann immer, es war ja Ritual, dass er dann immer überzogen hat, sich endlos hinzogen. Aber ich habe das in positiver Erinnerung. Also ich fand es nie zu lang. Ich habe das eigentlich gerne geschaut, fand es unterhaltsam.
Tja, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, was würde eigentlich ein Thomas Gottschalk, wo Sie gerade Ihren Sohn ins Spiel bringen, heute machen? Also wäre der ein YouTube-Star? Würde das noch funktionieren?
Nee, das glaube ich nicht. Also das lebt ja so ein bisschen vom Bühnenhabitus, ne? Also dieses Auftreten, die Anzüge, die Geste, dieses bisschen Schlagerhafte. Ich bin mir nicht sicher, dass das im Video funktionieren würde. Er ist er kommt immer sehr grundsympathisch rüber. Das könnte ihm natürlich einen Vorteil verschaffen. Also das ist ja was heute in den sozialen Medien auch funktioniert.
Ich habe ihn neulich mal wieder in einem Interview gesehen und habe dann so gedacht, der Typ ist halt einfach echt lustig. Ja. Und er hat eine so wunderbare Art, uneitel zu sein. Und das ist so eine Leichtigkeit, die, also er ist ja so eine zentrale deutsche Unterhaltungsfigur, aber die ihn auch irgendwie so undeutsch gemacht hat. Ich meine, er hat ja auch jahrelang, bis sein Haus leider abgebrannt ist, in Kalifornien gelebt. Am besten man hört ihn selber. Wir haben noch mal so ein paar Töne von ihm.
Ich war bis zu meinem 15. Lebensjahr völlig überzeugt, dass ich Priester werden würde. Ich habe mich schon gesehen im römischen Kragen und mit wallendem Talar.
So einer wie ich rede natürlich ohne Kopf und Kragen und ohne Punkt und Komma, erzähle viel Scheiß dabei und hinterher will ich nicht gewesen sein.
Das sitzen Marcello Mastroianni und Sophia Loren auf der Bank. Ich rauche mit James Coburn eine Zigarre. Der kleine Danny DeVito kommt da rein und da stehen 10 Models und der macht da so einen Slalom durch diese Models.
Top! Die Wette gilt.
Es wird meiner Frau ab und zu Unrecht vorgeworfen, dass sie mich anzieht, was ich also immer als eine Unverschämtheit erachtet habe. Ich habe Spaß, mich anders anzuziehen als andere Herren meines Alters.
Für mich persönlich liegt auf Wetten, dass jetzt einfach ein Schatten, der es mir schwer machen würde, jemals wieder zu der guten Laune zurückzufinden, die Sie zu Recht von mir in dieser Sendung erwarten.
Können Sie sich erinnern, das war das Ende. Das war, nachdem der Unfall passiert ist, in der Show live, dieser Stunt-Unfall. Mhm. Und er dann bei der nächsten Sendung entschieden hat, ich höre auf. War natürlich auch in gewisser Weise eine Zäsur fürs deutsche Fernsehen oder letztendlich auch für das Medium Fernsehen.
Ja, schon. Also ich glaube, eine vergleichbare Show würde vielleicht auch heute nicht mehr so gut funktionieren.
Nur wegen der Überlänge oder? Thomas Gottschalk hat selber mal gesagt, das Problem heute ist halt auch, wir haben ja gerade gehört, welche Namen er da aufzählt.
Ja.
Und die kennt man. Ja? Wenn er heute, und das war sein Bild, wenn er heute sich eine Runde zusammenladen würde, dann würden die verschiedenen Gruppen, die das möglicherweise sehen, die gar nicht untereinander kennen, weil sich auch die Gesellschaft so ein bisschen mehr auseinander gelebt hat.
Ja, genau. Also auch gerade zwischen den Generationen, das war ja sowas, was die Generationen vereint hat. Wenn dann irgendwie die großen Hollywood-Stars, die er ja auch nennt, kamen, das kannte dann eben, die kannte sowohl irgendwie die Eltern als auch die Kinder. Und wenn er jetzt heute irgendeinen sehr populären YouTube-Star einladen würde, den die 16-Jährigen oder 14-Jährigen toll finden oder die noch kleineren, würden die Älteren wahrscheinlich nur da sitzen und den Kopf schütteln. Ja.
Thomas Gottschalk hat möglicherweise bei mir frühkindlich einen Berufswunsch ausgelöst. Er hat ja nicht nur Wetten, dass gemacht, er hat ja auch wunderbare Filme, was sage ich jetzt mit Anführungszeichen, so Anfang der 80er Jahre gemacht, unter anderem Piratensender Powerplay.
Okay, den kenne ich nicht.
Nee, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es den auf YouTube gibt, müsste man mal schauen, mit Mike Krüger zusammen. Und da sind die beiden Radiomoderatoren, die aber ein Piratenradio machen, aus einem Bus heraus und die ganze Zeit von der Deutschen Bundespost verfolgt werden, in einem gelben Bus. Das ist also allein schon aus meiner Beschreibung merken Sie, was für eine andere Zeit das war.
Ja.
Und ich bin jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk Kultur und darf ganz offiziell senden. Schön, dass Sie heute da sind. Wenn Sie gerade Mittag essen sollten, guten Appetit, bitte geruhsam zu Ende kauen. In der Zeit sage ich Ihnen, wer hier mit mir im Studio ist, nämlich weiterhin die Tagesspiegel-Journalistin Anna Sauerbrei. Und dazugekommen ist Marianne Alweis mit unappetitlichen Geschichten, kann man das so sagen, aus deutschen Schlachthöfen, wobei es gerade aktuell nicht um die Tiere geht, sondern um die Menschen, die dort arbeiten. Es gab und gibt da in einigen Höfen ein neues Problem. Corona verbreitet sich in einigen Schlachthöfen massiv unter den Beschäftigten. Es gibt jetzt einen neuen Fall in Niedersachsen.
Genau, unappetitlich und auf jeden Fall wirklich gefährlich für die Mitarbeiter. In Niedersachsen im Kreis Osnabrück in Dissen, da musste ein Fleischzerlegebetrieb die Produktion einstellen. Tests haben nämlich ergeben, dass 92 Mitarbeiter mit Corona infiziert sind und unter ihnen sind auch zahlreiche Arbeitnehmer bei Subunternehmen. Die leben zum Teil in Sammelunterkünften, da klingelt es bei vielen vielleicht schon. Der Landkreis Osnabrück und das Land Niedersachsen, die wollen heute darüber beraten. Die betroffenen Mitarbeiter, Kontaktpersonen sind erstmal in Quarantäne geschickt worden. Wir erinnern uns ja, davor waren schon Betriebe in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein betroffen. Und das Land Niedersachsen hat daher angeordnet, andere Bundesländer haben das auch gemacht, dass eben alle Schlachtbetriebe, alle Fleischverarbeitungsbetriebe jetzt erstmal getestet werden.
Massenunterkünfte, sind da das zentrale Problem oder gibt es auch weitere?
Es gibt auch Kritik an Hygieneregeln in den Betrieben selber, die jetzt in der Corona-Krise nicht so gut eingehalten worden sein sollen. Aber ich glaube schon, dass die Sammelunterkünfte da das zentrale Kriterium sind. Es ist nämlich auch bekannt geworden, dass Subunternehmen die Werkvertragsarbeiter teilweise zwischen Standorten in verschiedenen Bundesländern auch hin und her verlegt haben. Niedersachsen hatte das zum Beispiel vor einer Woche verboten und hat bekannt gegeben, dass die jetzt positiv getesteten Arbeiter in diesem einen Betrieb auch in verschiedenen Unterkünften gewohnt haben. Zum Teil auch in einem anderen Bundesland. Also das kann wirklich bei der Corona-Verbreitung in der Fleischindustrie in Deutschland eine sehr große Rolle gespielt haben.
Anna Sauerbrei, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Vegetarierin?
Ja, genau. Ja,
also an Ihnen liegt es nicht. Aber legt die Corona-Pandemie das frei, was generell ein zu wenig beachtetes Problem ist? Nicht nur das Tierwohl, sondern auch die Frage, wie arbeiten die Menschen da eigentlich, die da in der Fleischproduktion tätig sind?
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein weiterer Fall, wo diese Krise Zustände ans Licht bringt, die, glaube ich, so nicht haltbar sind. Und wir haben uns in der Debatte, in der öffentlichen Debatte sehr stark bisher auf das Tierwohl fokussiert. Und da gab es ja auch immer mal verschiedene Vorstöße, ohne dass wirklich was passiert ist in Deutschland bislang. Also weiterhin 55 Millionen geschlachtete Schweine jedes Jahr bei Billigstpreisen in den Supermärkten. Und jetzt merken wir, glücklicherweise glaube ich, dass es eben nicht nur die Tiere sind, die in den Betrieben leiden, sondern dass da auch sehr viele Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, zu Löhnen, die vielleicht 1.500, 1.200 Euro im Monat ausmachen, die eben in sehr prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Sie haben ja schon, die Kollegin hat ja schon von den Werkverträgen besprochen, oder die eben über Subunternehmer und Leiharbeitsfirmen in diese Betriebe kommen, überhaupt keine Sicherheiten haben und ja, beliebig hin und her verlegt werden können, in Massenunterkünften leben müssen. Ich glaube, das sollte jetzt aufhören.
Es gibt ja mittlerweile schon einige politische Bekundungen, dass das anders werden soll.
Es ist offensichtlich so, dass in dieser Branche es Aufräumarbeiten gibt, die wir in der Politik leisten müssen.
Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel. Ich kann Ihnen jedenfalls sagen, dass auch ich nicht zufrieden bin mit dem, was wir da jetzt gesehen haben.
Die Kanzlerin ist nicht zufrieden, Hubertus Heil, der zuständige Arbeitsminister, ist nicht zufrieden. Marianne Ahlweis, die Frage an Sie nochmal. Heute hätte das Corona-Kabinett ja genau eigentlich auch dazu nicht nur beraten, sondern auch beschließen sollen, aber man hat das jetzt erstmal verschoben.
Genau, es wurde sehr kurzfristig verschoben, auf Mittwoch zwar. Hubertus Heil hat gerade eben auch in einem Statement bekannt gegeben, woran das liegt. Allerdings ohne wirkliche Gründe zu nennen, eine politische Floskel hat er da benutzt. Der Koalitionspartner hat Gesprächsbedarf. Er geht aber trotzdem davon aus, dass es bis Mittwoch dann eben eine Entscheidung gibt. Eigentlich wollte Hubertus Heil das Arbeitsschutzgesetz ändern. Er wollte Werkverträge in Schlachthöfen ziemlich weitgehend verbieten und er wollte vor allem mehr Kontrollen. Denn eigentlich gilt seit 2017, ähnlich wie auch auf dem Bau, wir erinnern uns in der Fleischindustrie auch, dass der Hauptunternehmer für Subunternehmen haftet, also auch für Arbeits- und Hygienebedingungen dort. Aber daran ist in den letzten Jahren gespart worden. Der Zoll soll da eigentlich Kontrollen durchführen, macht das aber ganz selten. Und die Union setzt vor allem auf höhere Bußgelder für Unternehmen.
Ich habe jetzt gerade mal hier die Bild-Zeitung hervorgeholt, weil all das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, führt natürlich unterm Strich, ähnlich wie beim Reisen, wieder zu der Frage, was macht das dann letztendlich auch mit den Preisen? Ne? Und ich hole hier mal vor, Habeck, also Robert Habeck, der Grünchef, Preise sind schlicht eine Schweinerei, hat er gesagt, hat höhere Preise gefordert und die Bild schreibt jetzt, Grüne wollen unser Fleisch teurer machen. An der Sauerbrei. Das zeigt, das ist eben nicht nur eine rein rationale Debatte.
Nee, das ist ein Kulturkampf und ich glaube auch, dass wenn jetzt da Vertagungen stattfinden und man auf den Koalitionspartner wartet, dass das wahrscheinlich auch was mit der Angst vor dem Fleischesser zu tun hat. Ich will die soziale Frage gar nicht wegreden, die da dran hängt. Natürlich ist es schwierig, wenn Fleisch ein Luxusprodukt wird, was sich irgendwie nur noch die oberen 10% in Deutschland leisten können. Andererseits sind ja eben auch die Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, Betroffene. Und jetzt haben wir schon erfahren, dass es sich zu ganz überwiegenden Teilen nicht um Deutsche handelt, sondern um Leiharbeiter aus dem Ausland, aus Bulgarien und Rumänien zum Beispiel. Aber dennoch ist es tatsächlich jetzt, kann es unsere Linie sein, dass wir uns unseren täglichen Billigfleischkonsum leisten, indem wir solche Zustände dort dulden? Und ich glaube, die Antwort kann nur nein sein. Ja, das Fleisch muss teurer werden, so ist das. Und es wird dann nicht mehr jeden Tag Fleisch essen können.
Das sagt Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Marianne Ahlweis, vielen Dank für diese Information zu dem Thema. Also wie gesagt, wir schauen am Mittwoch wieder auf das Thema drauf, was dann möglicherweise entschieden wird und auch wie nachhaltig diese Entscheidung ist, ob das nur eine Ad-hoc-Entscheidung ist oder eben wirklich dauerhaft die Dinge verändert. Anna Sauerbrei, unsere Zeit hier gemeinsam im Studio ist zu Ende. Ich danke für Ihren Besuch.
Gerne, Dankeschön.